Wenn ich oder wenn ihr mit Menschen sprecht, die zwar irgendwie an Gott glauben, aber das für sich so privat machen, dann höre ich zumindest oft diese Aussage, ja, Kirche und so, das brauche ich nicht. Und dahinter steckt oft so die Einstellung, oh, das ist irgendwie langweilig, da ist keine Kraft hinter, keine Dynamik. Das brauche ich vielleicht ab und zu mal, aber nicht jeden Sonntag. Ich finde das, was wir schon hier jetzt im Vorfeld erlebt haben und wie du in den Gottesdienst eingeleitet hast und wie wir miteinander gesungen haben, zeigt schon, dass das nicht stimmt. Und ich möchte einige Beispiele heute erzählen, wo deutlich wird, welche Kraft und welche Dynamik dahinter steckt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich möchte das natürlich auf eine biblische Grundlage stellen. Und dazu lese ich diese letzten Verse, die in dem Evangelium nach Matthäus aufgeschrieben sind. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Jesus ging auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus spricht davon, von Vollmacht, von Autorität, spricht davon, dass er bei uns ist mit dieser seiner Vollmacht und Autorität, mit seiner Kraft. Und es geht in der Reihe, die ich gerade predige, um Aufgaben der Gemeinde Jesu und da geht es um Jünger werden. Ihr habt schon mal gelacht heute. Also alle Menschen werden älter, bei Jesus wirst du jünger. Und es geht natürlich nicht um das biologische Alter. Es geht darum, dass Jünger sein in der Bibel so beschrieben, also ein Jünger wird so beschrieben, dass das jemand ist, der oder die Jesus kennengelernt hat, in Verbindung mit ihm getreten ist. Jemand, der ihm vertraut und der sich entschlossen hat, auf das zu hören, was Jesus sagt und das auch umzusetzen. Ein Jünger ist jemand, der von Jesus lernt und beharrlich daran bleibt, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Also noch nicht fertig, natürlich nicht, sondern der da dran bleibt, das in die Tat umzusetzen. Macht zu Jüngern, das ist der Hauptauftrag dieser drei Verse. Also hingehen zu den Menschen, zu taufen und sie zu lehren, das zu halten, das sind alles nur Hinführungen, das sind alles nur Wege, das sind alles nur Mittel, damit Menschen jünger werden. Also wörtlich übersetzt eben Schüler oder Lernende von Jesus. Wir fokussieren hier oft auf, du musst dich bekehren und wir fokussieren auf die Taufe. Aber das sind alles nur Wege dahin, Nachfolger Jesu zu sein und Nachfolgerin Jesu. Also deine Entscheidung für Jesus, wenn du sie das erste Mal triffst, und auch genauso, wenn du die Entscheidung triffst, dich taufen zu lassen, das sind wie Startblöcke in ein Leben mit Jesus, in die Nachfolge. Ist so, wir haben ja gehört von Hochzeit gerade auch, da sagen ja viele, es ist der wichtigste Tag im Leben. Naja, das soll möglichst der schönste Tag werden, aber hoffentlich kommen ja noch viel mehr schöne Tage danach. Und und noch schönere Tage als dieser Tag war. Also das ist doch nur der Beginn, das ist doch nur der Start. Und dann geht's doch erst richtig los. Und so ist das auch mit Bekehrung, also mit einer Entscheidung für Jesus. Ich will an dich glauben und dir folgen. Und auch mit Taufe. Das sind wichtige Entscheidungsschritte, um dann weiterzugehen und weiterzulernen. Also es geht eben darum, dass ich lerne, was es bedeutet, Jesus zu vertrauen, mein ganzes Leben ihm anzuvertrauen, das in alle Bereiche meines Lebens auch umzusetzen. So nach und nach, nicht alles auf einmal. Natürlich nicht, schaffen wir nicht. Und das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde, nämlich lernen, Nachfolger und Nachfolgerin Jesu, also Jünger und Jüngerin zu sein und Jünger und Jüngerin hervorzubringen. Also nicht nur zu fragen, hey, wie viele haben sich bekehrt und wie viele haben sich taufen lassen, sondern wie viele sind mit Jesus unterwegs? Das ist das Entscheidende. Das ist das entscheidende Kriterium. Und ich möchte dazu ein bisschen werben erstmal am Anfang und einiges erzählen, dass das Evangelium von Jesus eine menschenverändernde und eine gesellschaftsverändernde Kraft hat, also voller Energie ist, voller Power und dass es wirklich positive Veränderungen schafft. Vor 32 Jahren gab es in Deutschland eine unblutige Revolution. Das hat es weltweit noch nicht gegeben. Das ist ein Land, das geteilt war und unterschiedliche Regierungssysteme hatte, die sich auch feindlich mehr oder weniger gesinnt waren, dass die wieder zusammenkommen und das durch ein unblutiges Geschehen. Und die Voraussetzung war einerseits, dass viele Menschen, auch ganz, ganz viele, die der Überzeugung sind, dass es keinen Gott gibt, auf die Straße gegangen sind, aber eben auch Menschen im Namen Jesu auf die Straße gegangen sind und die Christen haben dann gesagt, lass uns beten, lass uns auf Gottes Wort hören und lass uns nicht Gewalt ausüben. Und die Kirchen waren der Raum der Freiheit. Da durften sich die Menschen treffen, um einfach auch ihre Not mit dem Staat auszusprechen und zu überlegen, wie kann es anders werden. Und weil das immer eine gottesdienstliche Veranstaltung sein musste, gab es immer Wort Gottes, gab es immer Gebet und gab es immer Lieder. Und so wurden Menschen geprägt, auch Menschen, die gesagt haben, lass mich mit Gott in Ruhe. Und Millionen, zumindest Hunderttausende, sind auf die Straßen gegangen und haben mit Kerzen und Gebeten gekämpft und eine gesellschaftliche Revolution veranstaltet. Und die Christen haben eine Hauptrolle darin gespielt. Und am 3. Oktober wird überall in Deutschland das gefeiert mit Liedern und mit Ansprachen und auch in Remels werden wir das feiern, öffentlich. Eine weitere Geschichte, Tony Rinodo, ein Australier, ein Agrarwissenschaftler, jemand, der Gott liebt und der die Schöpfung liebt und einfach sich eingesetzt hat dafür, dass die Erde nicht kaputt geht. Und zwar in der südlichen Sahara. Manche kennen ihn, oder ich habe schon mal von ihm erzählt. Und er hat versucht, die Wüste aufzuhalten, indem er Bäume pflanzt. 4 Jahre lang. Und es hat nicht funktioniert. Alle Plantagen sind wieder eingegangen, vertrocknet. Es hat nicht funktioniert. Er war völlig frustriert und hat gebetet. Und dann durch eine göttliche Fügung entdeckt er, dass im Boden noch Wurzeln sind und dass die lebendig sind und dass die Triebe hervorbringen. Und also es sah aus wie Sträucher. Und nur wurden die immer wieder abgeschnitten für Feuerholz und Tiere haben das abgefressen, die kamen nicht ins Leben. Und dann hat er angefangen, diese Bäume zu schützen und zu pflegen. Und hat angefangen, Bauern zu gewinnen, das genauso zu machen. Und dann wuchsen Bäume bis heute, also in den 80er, 90er Jahren hat er angefangen, 200 Millionen Bäume sind durch ihn und durch die Leute, die er geprägt hat und die er angeleitet hat, gewachsen südlich der Sahara. Und man hört heute nichts mehr davon, dass die Wüste sich nach Süden ausbreitet. Und es sind, ich weiß nicht, Millionen von Hektar, Land in diesem Bereich haben mindestens 40 Bäume. Und durch diesen Mann, der durch Frust durchgegangen ist und gebetet hat und dann etwas entdeckt hat, weil Gott es ihm gezeigt hat. Und er hat diese Welt verändert. Da in Afrika zumindest. William Wilberforce kämpfte als Christ für die Abschaffung der Sklaverei. Nach 18 Jahren, 18 Jahre politischer Arbeit, hatte er den ersten Erfolg im englischen Parlament und dann wurde im englischen Bereich die Sklaverei verboten. Nach 46 Jahren, 3 Tage vor seinem Tod, wurde die Sklaverei weltweit abgeschafft. Und er hat das getan im Namen Jesu, als Jünger Jesu, als jemand, der gesagt hat, ich habe von Gott her eine Leidenschaft und es tut mir weh, wie Menschen behandelt werden. Und das, was ich kann, setze ich dafür ein, dass sich das ändert. Zu allen Zeiten war das so, dass Christen diese Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Vorausgesetzt, sie wollten wirklich Jesus dienen und Menschen dienen und nicht einfach nur Macht ausüben. Das hat es natürlich auch zuhauf gegeben, auch durch die Kirche. Am Anfang bilden 12 Jünger Jesu den inneren Kreis der ersten Gemeinde, dann waren es 120, dann waren es 500, dann waren es 3000, dann waren es 5000, so ging das weiter. Aber am Anfang waren es nur ein Haufen Leute, ein paar wenige. Wie sollen die die Welt verändern? Aber sie haben innerhalb kürzester Zeit im gesamten Mittelmeerraum Gemeinden gegründet, wo Christen sich getroffen haben und Gott gelobt haben und gehört haben, wie Gott sich Leben vorstellt im Alltag, haben das umgesetzt und haben einen positiven Einfluss auf ihre Umgebung ausgeübt. Durch ein Wunder wird der Christenhasser Paulus zu einem glühenden Verehrer Jesu und zu einem Gemeindegründer und zu jemand, der Menschen zu Jesus ruft. Und das dadurch, dass er Jesus begegnet oder Jesus ihm begegnet und ihn persönlich anspricht. Und dann fängt er an, die Bibel zu lesen, zu entdecken, wo er falsch gedacht hat, wo er falsch gelebt hat und beginnt, Menschen für Jesus zu gewinnen. Im 2. und 3. Jahrhundert gab es Seuchen, durch die ein Viertel oder ein Drittel der Bevölkerung gestorben sind. Man hatte keine Medikamente. Und die meisten Menschen hatten Angst, diese Kranken zu versorgen, weil sie Angst haben, ich stecke mich an und dann muss ich auch sterben. Die Christen haben gesagt, der Himmel wartet auf uns. Das ist der Ort, wo unsere Heimat ist. Der Tod ist besiegt. Wir gehen zu den Kranken und wir versorgen sie und wir helfen ihnen und wir pflegen sie. Und wenn wir sterben, sind wir bei Jesus. Vor den Christen sind auch Menschen gestorben, die das gemacht haben, aber nur 10%. Das hat die ganze Welt beeindruckt. Und Menschen kamen dazu und haben gesagt, woher nehmt ihr eure Kraft, woher nehmt ihr euer Vertrauen, woher nehmt ihr eure Gelassenheit in Bezug auf den Tod? Können wir das auch haben? Und dann kamen Menschen dazu. Kneipen mussten schließen, also hier auch in der Nähe, in Strackholt, Bremer Janssen hat da gepredigt, und dann schlossen Kneipen, weil Menschen Christen geworden sind und weil sie gesagt haben, ich will nicht mehr Menschen verführen dazu und Alkohol, also sich zu besaufen und süchtig zu werden. Und das war eine Seuche hier. Mörder, einer meiner Kollegen, er hat Theologie studiert, ist Pastor geworden, aber er hat, bevor er Christ wurde, jemand umgebracht. Und jetzt ist er jemand, der von Jesus redet und gibt ein Buch darüber auch. Betrüger werden zu Evangelisten. Josef Müller, jemand, der im Rollstuhl sitzt und ein Buch geschrieben hat, ziemlich bester Schurke, war hier auch, hat hier gepredigt in Flenders. Ein Betrüger, ein Frauenheld, einer, der mit Geld um sich geschmissen hat und immer reicher werden wollte und irgendwann gemerkt hat, das macht meine Seele nicht satt. Und er wird Christ. und beeinflusst ganz, ganz viele Menschen. Positiv. Das alles, also noch einer, Nik Vujicic, ein schwerbehinderter Mensch, ohne Arme, ohne Beine, geboren, er wird zum Ermutiger und zu einem, der zu Jesus einlädt. Das alles passiert, weil Menschen durch das Evangelium, durch Jesus Christus, durch seine, also Jesu Hingabe am Kreuz, durch die Liebe des Vaters und durch den Heiligen Geist verändert werden. Nicht so bleiben, wie sie sind. Menschen werden aufgerichtet, sie bekommen Hoffnung, sie verändern ihr Denken über sich selbst, über andere und das verändert ihr Reden und auch ihr Verhalten. Das bedeutet Nachfolge Jesu, das bedeutet Jünger sein. Und das ist genial, oder? Und jetzt ist das ja alles weit weg, jetzt müssen wir anfangen zu erzählen, was passiert denn unter uns. Und da passiert auch was. Und ich bin immer freue mich, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ey, ich habe was zu erzählen. Und dann können wir das von hier vorne auch sagen und hören. Also es bringt ja nichts, was wir immer nur von anderen hören und immer nur aus der Vergangenheit, sondern das eigentliche Spannende ist doch, wenn wir mittendrin sind in diesem Geschehen. Also willst du daran beteiligt sein, dass diese Welt ein besserer Ort wird im Namen Jesu? Und wenn du dich dafür entscheidest, entscheidest du dich davor, ein Jünger oder eine Jüngerin Jesu zu sein. Wenn du sagst, das interessiert mich nicht, Hauptsache ich bin gerettet und Hauptsache ich habe eine gute Beziehung zu meinem Herrn und ich komme in den Himmel und alles andere ist mir egal, dann bist du sicher auch Christ, aber bist kein Jünger und bist keine Jüngerin. Wie werden wir Jünger? Wie werden wir eine Jüngerin Jesu? Und ich möchte drei wichtige Sachen jetzt noch sagen. Und das erste ist Hunger nach Wahrheit. Jesus sprach einmal zu Tausenden von Menschen und dann sagte er etwas, was alle sehr herausgefordert hat. Er sagte nämlich, du musst mit mir eine super enge, intensive Beziehung haben, sonst kannst du bei Gott nicht ankommen. Und dann haben die Leute gesagt, nee, das ist mir jetzt so ein bisschen zu groß. Das will ich nicht. Das muss doch mehr Freiheit geben. Und dann sind sie weggegangen. Ganz viele. Hunderte, Tausende. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, also zu seinen Freunden, zu seinen Nachfolgern, zu den Zwölfen, wollt ihr auch gehen? Und Petrus antwortet im Namen aller, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des Lebens. Worte des Lebens. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Ich bin der einzige Weg zu Gott, also Jesus. Der einzige Weg zu göttlicher Weisheit für dein Leben und für diese Welt. Ich, Jesus, bin auch der einzige Weg zu göttlicher Kraft. Wer Hunger nach Wahrheit hat, will diesen Jesus immer mehr kennenlernen. Und der will auch, dass er mein Leben verändert, weil es dann besser wird. Es wird nicht einfacher, werde ich gleich noch was zu sagen, aber es wird besser. Und Gottes Wort ist die Wahrheit, also Jesus ist die Wahrheit und Gottes Wort ist die Wahrheit. Das, was Jesus sagt, ist Wahrheit. Und er bestätigt das, was Gott schon in seinem Wort aufgeschrieben hat vor ihm und sagt, nehmt das ernst. Also was er über Gott sagt, über den Weg zu ihm, über das Leben nach seinen Maßstäben, nach göttlichen Maßstäben, über die Gestaltung unseres Lebens, ganz persönlich, in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft. Alles das, sagt Jesus, das ist, was Gott sagt, das ist Wahrheit. Das ist richtig, das tut gut. Jesus sagt einmal, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein Kriterium, dass wir Wahrheit verstanden haben, dass daraus Freiheit wird. Und deshalb ist es klug, Gottes Wort ernst zu nehmen und danach zu handeln. Wenn wir um uns herumschauen, sehen wir, dass das nicht passiert. Wir richten unsere Welt zugrunde. Und wir tun das, weil wir das nicht ernst nehmen, was da geschrieben steht. Das ist dann die Folge. Es gibt einen Inder, einen Theologen und Buchautor und Politiker, Wing, und der heißt, der muss ich gucken, Vishal Mangalwadi. der hat ein Buch geschrieben, in dem er nachweist, dass die wirtschaftliche und geistige Stärke Europas aus der Bibel kommt, weil Menschen die Bibel ernst genommen haben und das übersetzt haben in ihren Alltag, in ihre Beziehungen, in ihre also berufliche Arbeit, in ihre wissenschaftliche Arbeit, in ihr also Studium auch. Deshalb sind wir so stark geworden. Das finde ich sehr provokativ, das provoziert auch. Das Buch heißt das Buch der Mitte von ihm. Wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und es passiert Gutes, wenn wir uns danach richten. Und als drittes, also in diesem Zusammenhang, Jesus ist die Wahrheit, Gottes Wort ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Ohne ihn können wir göttliche Wahrheit nicht erkennen und schon gar nicht leben. Wir haben es nötig, dass er uns führt und dass er uns Weisheit gibt. Hunger nach Wahrheit. Ich wünsche mir, wenn ihr kommt hierher, wenn wir zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören, dass so ein Hunger danach ist, Gott zu entdecken und seine Wahrheit zu entdecken. Und dann zu gucken, okay, wie geht der nächste Schritt weiter? Aber Hunger nach Wahrheit reicht nicht, ist sogar gefährlich auch. Weil wir zu leicht in einen frommen Leistungsdruck kommen, also immer frommer, immer heiliger. Manchmal sehen wir uns dann an und denken, ach du Schande, ihr habt es schon wieder nicht geschafft. Und dann sind wir frustriert, weil wir nicht perfekt sind. Und wir werden unzufrieden mit uns, mit anderen, mit der Gemeinde. Jesus geht ganz anders mit Wahrheit um. Er weiß, dass wir nicht vollkommen sind. Er ist der Einzige, der vollkommen ist. Er gibt uns herausfordernde Ziele und er sagt, gib alles. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft, gib alles. Und gleichzeitig sagt er, lass dir an meiner Gnade genügen. Du musst nicht perfekt sein, du bist auch nicht perfekt und du musst niemandem beweisen, wie gut du bist. Sondern sei einfach mit mir unterwegs. Verlass dich auf meine Gnade. Und ich darf mich dann immer wieder seiner Liebe und seiner Gnade aussetzen und mich beschenken lassen. Das ist auch eine wichtige Funktion von Gottesdienst, dass wir hier einander sagen, einerseits, wir sind unterwegs mit ihm, wir nehmen das ernst, was er sagt, aber auch, ey, Gott liebt dich, lass dir an seiner Gnade genügen. Das ist das Dritte, also das Zweite, na, jetzt vertue ich mich mit meinen Sachen. Also das ist eigentlich das zweite Leben aus Gnade. Das erste war Menschen- und gesellschaftsverändernde Wirkung des Evangeliums, dann Hunger nach Wahrheit und jetzt Leben aus Gnade. Eben ohne Gnade wird die gute Nachricht und die heilsame Lehre, so wird es genannt, zu einer Geißel für mich selbst. Dann wird Christsein anstrengend. Und die gute Nachricht ist dann keine gute Nachricht mehr. Sondern Christsein, oder dann nehme ich Worte, die eigentlich Leben erzeugen sollen und Freiheit, um andere damit zu richten, um mich selbst zu richten, andere zu richten, zu verurteilen, immer zu sagen, das ist falsch und das ist falsch und wer bist du eigentlich, dass du dich nicht anstrengst? Und wir werden einander ja, zu Geißeln. Und wir werden zu Menschen, die sich besser fühlen als andere, die sich abgrenzen und die sich absondern. Und dann suche ich nur noch Gemeinschaft mit denen, die genauso heilig sind wie ich oder noch ein bisschen heiliger, damit ich da noch ein Vorbild habe und damit ich nacheifern kann. Und das ist nicht Auftrag Jesu. Wir sollen Salz und Licht sein, sagt er einmal. Und Salz im Salzfass ist zwar nett, dass ich da einen Vorrat habe, hat aber keine Wirkung. Sondern das Salz muss in die Suppe oder auf das Fleisch oder auf die Kartoffeln. Dann würzt es. Und früher war das ein Mittel, um zu konservieren, heute wahrscheinlich auch noch, und haltbar zu machen. Also wenn Jesus sagt, wir sind das Salz der Erde, dann heißt das, mischt euch ein in die Erde. Geht raus, bleibt nicht immer nur schön fein zusammen. Sondern guckt, wo ihr lebt, im Beruf, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Und da seid Salz und seid Licht. Licht, wenn du eine Kerze anzündest und lauter Kerzen zusammenstellst, ist das schön, gibt viel Licht. Aber es gibt Dunkelheit in dieser Welt. Und da braucht es eine Kerze, die da hingeht und einfach Licht ist. Wir sind berufen, Licht zu sein in der Dunkelheit. Also rauszugehen, hinzugehen. Und dabei werden wir nur eine positive Wirkung auf diese Welt haben, wenn wir uns auf die Gnade Gottes und auf die Gnade Jesu, auf die Kraft der Gnade Jesu verlassen. Weil uns die Dunkelheit der Welt auch oft überfordert, oder? Ein letzter Gedanke, was auch extrem wichtig ist, also Gnade ist wichtig, damit Wahrheit nicht zur Geißel wird, und es ist ein langsamer und herausfordernder Prozess. Mensch für Mensch, Seele für Seele wird die Welt gerettet. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat 3 Jahre gebraucht, um seine Jünger so zu prägen, dass sie seinen Auftrag weiterführen konnten. Und fast alle dieser Jünger sind als Märtyrer gestorben, also um ihres Glaubens willen getötet worden. Ja, es war kein Spaziergang. Und das ist es auch heute nicht. Die Abschaffung der Sklaverei kostete über 40 Jahre politischer Arbeit und beharrlicher Arbeit. Der Fall der Mauer geschah nicht von heute auf morgen, sondern durch Gebete und Predigten und Demonstrationen mit Kerzen und Liedern über Jahre hinweg. Mutige Menschen brachten schwere Opfer, gingen auf die Straße, wurden geschlagen, wanderten ins Gefängnis. Das Evangelium ist kein Zaubermittel. Es wirkt nach dem Prinzip Sauerteig. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert alles, was drumherum ist, mit dem es in Berührung kommt. Und Jesus möchte, dass du und dass ich so ein Sauerteig sind. Also, dass wir uns verändern lassen in diesem Bild, dass wir also Sauerteig werden, sauer werden, also Kraft entwickeln und dann andere beeinflussen. Aber einfach dadurch, dass Jesus in uns ist und durch uns wirkt. Nicht, weil wir so toll sind. Und das ist das Prinzip Senfkorn. Das ist winzig klein. Das kann man kaum sehen, so ein, das wäre Senfkorn, das hier gemeint ist. Und es geht, kommt in die Erde und dann wächst ein Baum daraus und andere finden Schatten darunter. Ein Weizenkorn, wieder ein anderes Bild, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn in der Erde, aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Es kostet was, Jesus zu folgen. Es gibt so ganz viele kleine Tode auf dem Weg, wo Wünsche sterben, wo Dinge passieren, die ich mir nicht gewünscht habe, wo was schiefläuft, wo es nicht so schnell geht, wie ich gerne hätte. Aber wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn ein Mensch dich sehr verletzt hat und Jesus sagt, vergib ihm, dann bedeutet das ein Stück Sterben, das zu tun. Aber es bedeutet jünger sein, es zu tun. Und es zu lernen, das ist oft nicht so einfach. Das müssen wir, da brauchen wir Anleitung für, wie das geht. Es kostet mich etwas. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die mich nerven, dann kostet es mich was, trotzdem freundlich zu sein und ihn oder sie zu segnen. Wenn ich durch schwere Zeiten gehe, durch Krankheiten, vielleicht durch einen Jobverlust oder eine Beziehung zerbricht, dann kostet es mich was, trotzdem Gott zu danken und ihm zu sagen, ich vertraue dir, dass du alles in der Hand hältst und dass es gut weitergeht. Wenn ich eine Not sehe und helfen möchte und mich gleichzeitig überfordert fühle und keine Ahnung habe, was ich tun soll, dann kostet es mich etwas, trotzdem hinzugehen und damit zu rechnen, dass Jesus mir Weisheit geben wird. Jesus nimmt mich an, wie ich bin. Ich bin bei ihm willkommen. Ich brauche nicht erst eine Leistung bringen, um seine Liebe zu verdienen. Und du musst nicht erst heiliger werden. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, dir will ich folgen, dir will ich gehören, hier ist mein Leben. Und Jesus freut sich darüber und sagt, dann komm, vertrau mir. Vertrau dich mir an, ich werde dich ermutigen, ich werde dich trösten, ich werde dich auch herausfordern. Ich werde in dir ein Licht anzünden, das hinausstrahlt in diese Welt, so dass andere um dich herum gesegnet sind und beschenkt. Und er sagt, ich habe Schätze in dich hineingelegt und die will ich freilegen. Das ist nämlich nötig, weil so viel das zudeckt oft, was an Schätzen in uns ist. Und das will ich tun zum Segen für dich und andere und zu meiner Ehre. Und durch meinen Geist und durch mein Wort und durch andere Menschen, durch herausfordernde Situationen, durch die du gehen wirst. Also sei mutig, vertrau mir, tu, was ich dir sage. Und dann wird diese Welt durch dich ein bisschen schöner. Dann wird diese Welt durch dich ein bisschen mehr Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und die Frage ist, willst du mir nachfolgen? Willst du mein Jünger und meine Jüngerin sein? Amen.